Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Montag, dem 23. September 2013. Heute mit folgenden Themen. Burka-Verbot im Tessin. Die Initianten der Minarett-Initiative wettern Morgenluft. Und kalte Nächte für Papiere. Das Protestcamp der Syrer und Syrerinnen ging erfolgreich zu Ende. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Michael Spahr.
In der Gemeinde Bern gibt es in Zukunft eine Zone für alternative Wohnformen. 54% der Berner Stimmbevölkerung haben Ja gesagt zu so einer Wohnzone in Riedbach im Westen von Bern. Stadtpräsident Alexander Czepet ist erfreut über diesen Entscheid der Toleranz. Allerdings gibt ihm auch zu denken, dass der betroffene Stadtteil 6, also Bümpliz und Bethlehem, mit 64% der Stimmen Nein zur Hüttendorfzone gesagt haben. Offen bleibt im Moment auch, wer dann genau in diese Zone neben dem Schießplatz von Riedbach zieht. Geplant war es, den sogenannten Stadtnomaden endlich die Möglichkeit zu geben, sich längerfristig an einem Ort niederzulassen. Im Moment muss die Wagenplatzgruppe nämlich alle 3 Monate umziehen. Die rechtsbürgerlichen Verlierer der Abstimmung fordern zudem, dass das Zafaraya nach Riedbach umzieht. Im Vorfeld der Abstimmung war es allerdings immer klar, dass das älteste Hüttendorf der Stadt, das Zafaraya, nicht vom Abstimmungsresultat betroffen sein würde. Das Zafaraya befindet sich im Neufeld auf Land, das zur Autobahn und folglich dem Bund gehört. Auch auf nationaler Ebene wurde gestern abgestimmt. Die Schweizer Stimmbevölkerung sagte deutlich Nein zur Abschaffung der Wehrpflicht. Die Initiative von der Gruppe Schweiz ohne Armee XOA hatte keine Chance. Fast 3/4 der Stimmenden sagte Nein. Angenommen wurden sowohl das neue Epidemiengesetz als auch die Liberalisierung von Tankstellenshops. Das Epidemiengesetz wurde in 4 kleinen Landkantonen abgelehnt. Die Liberalisierung der Tankstellenshops erhielt vor allem in der Westschweiz etwas weniger Zustimmung. Das Protestcamp von Greenpeace vor der russischen Botschaft wurde gestern Abend geräumt. Aktivisten und Aktivistinnen der Umweltschutzorganisation protestierten gegen die Festnahme ihrer Leute in Russland. Diese hatten letzte Woche vor einer russischen Ölplattform in der Arktis demonstriert und wurden dort von russischen Sicherheitskräften verhaftet. Unter ihnen befindet sich auch der Schweizer Aktivist Marco Weber. Bei Redaktionsschluss dieser Sendung waren die Aktivisten und Aktivistinnen noch immer in Gewahrsam der russischen Behörden. Am Samstag kam es in Winterthur zu einem massiven Polizeieinsatz gegen eine relativ kleine Gruppe von Demonstrierenden. 400 Jugendliche waren laut verschiedenen Medienmitteilungen einem Aufruf zu einer Tanzdemo gefolgt. Sie wollten tanzend für mehr Freiräume demonstrieren. Die Polizei verhinderte mit dem Einsatz von Wasserwerfern und Gummischrot das Zustandekommen der Tanzdemo. Dabei kam es zu Scharmützeln. 1 Dutzend Menschen wurden dabei verletzt. Fast 100 Leute wurden festgenommen. Deutschland hat gewählt. Wahlsiegerin ist die CDU-CSU mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Große Verliererin ist die FDP, die bis jetzt auch in der Regierung saß. Sie wird zum ersten Mal in der Nachkriegszeit nicht mehr im deutschen Parlament vertreten sein. Unter dem Strich kommt es in Deutschland trotz Wahlsieg der bürgerlich rechten CDU-CSU zu einem Linksrutsch. Die links-grünen Parteien haben im deutschen Parlament, im Bundestag, neu eine Mehrheit. Zwar haben Grüne und Linkspartei leicht verloren, doch die SPD konnte zulegen. Die CDU-CSU verfügt nicht über genügend Parlamentssitze, um eine Mehrheit zu haben. Das heisst, die designierte Bundeskanzlerin Angela Merkel muss entweder eine Minderheitsregierung bilden oder sie muss eine Koalition entweder mit der SPD oder den Grünen eingehen. Im Moment ist noch ausgeschlossen, dass SPD, Linkspartei und Grüne eine gemeinsame Koalition machen. Allerdings wird sich erst in den kommenden Wochen weisen, ob diese Variante tatsächlich nicht zum Zug kommen könnte. Zu den deutschen Wahlen ein Kommentar.
Der Jubel zeigt, wir können uns heute alle freuen. Das ist ein super Ergebnis. Ich möchte als erstes den Wählerinnen und Wählern danken, die der Union ein so überragendes Vertrauen gegeben haben.
Im Moment hat sie noch Grund zum Feiern. Angela Merkel, alte und wahrscheinlich neue Bundeskanzlerin von Deutschland. Die Wahl von gestern dürfte auch auf die Schweizer Politik einen großen Einfluss haben. Die Bundestagswahl von Deutschland ist höchstwahrscheinlich wichtiger für die Schweiz als die relativ unwichtigen drei Volksabstimmungen von gestern. Zwei Beispiele. Erstens, Deutschland ist europäischer Exportweltmeister, die Wirtschaftsmacht von Europa schlechthin. Dabei geht oft vergessen, was der Preis dieses Wirtschaftswachstums war. Die Reallöhne in Deutschland sind in den letzten 10 Jahren enorm gesunken. Über 4% weniger verdienen Deutsche heute. Wenn Merkel Kontinuität bedeutet, heißt es auch, dass Deutsche auch in den nächsten 4 Jahren relativ wenig verdienen werden. Viele gut ausgebildete Deutsche werden also weiterhin in die Schweiz migrieren. Obwohl sie hier gebraucht werden, kann das auch gewissen fremdenfeindlichen Kreisen neues Futter in den Kampf gegen die Personenfreizügigkeit liefern. Zweitens, Merkel wird nur mit linker Unterstützung regieren können. Das heißt, das Schweizer Bankgeheimnis wird noch stärker unter Beschuss kommen. Die zurückhaltende FDP ist in Deutschland weg vom Fenster. Auch wenn der SPD-Mann Peer Steinbrück nicht Bundeskanzler wird, könnte seine Partei die Kavallerie gegen die Schweiz auffahren lassen. Letzten Freitag hat das Schweizer Parlament ziemlich unspektakulär das Bankgeheimnis gegenüber den USA aufgegeben. Bald könnte es auch gegenüber Deutschland fallen. An sich würde das zu mehr Gerechtigkeit führen, wenn Steuerflüchtlinge nicht mehr so leicht Geld in die Schweiz abzügeln können, aber es könnte den wirtschaftlich wichtigen Finanzplatz Schweiz schwächen. Die Resultate der Wahlen beim nördlichen Nachbarn dürften hierzulande noch lange nachhallen. Das war ein Kommentar. Wir kommen nun noch zum Wetter. Morgen Dienstag erwartet uns sonniges Wetter mit Hochnebel am Morgen. Das Thermometer zeigt bis zu 22 Grad. Auch übermorgen Mittwoch beginnt der Tag neblig, dann zeigt sich wiederum meist die Sonne. Die Temperaturen betragen höchstens 22 Grad. In der zweiten Wochenhälfte nimmt die Bewölkung zu. Bei wechselnder Bewölkung zeigt sich aber weiterhin oft die Sonne. Vor allem am Freitag ist jedoch vermehrt mit Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen bleiben über 20 Grad.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Ja zum Burka-Verbot. Als erster Schweizer Kanton hat das Tessin das Verhüllungsverbot in der Verfassung verankert. Mit 65,4% hat das Tessiner Stimmvolk der Initiative der Bürgerpartei Il Guardafeste deutlich zugestimmt. Das Verhüllen oder Verbergen des Gesichts auf öffentlichen Straßen, Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist nun untersagt. Karin Bachmann hat Stella Jäger von Amnesty International gefragt, ob sie das deutliche Resultat überrascht hat.
Ja, die hohe Anzahl von Ja-Stimmen überrascht uns schon ein wenig. Was uns nicht überrascht, ist, dass eine gewisse Islamfeindlichkeit oder auch Angst vor dem Fremden vorhanden ist, aber dass eine dermaßen große Zahl von Leuten sich zu einem nicht existierenden Problem, es gibt ja keine Burkas im Tessin, auf diese Weise äußert, das ist schon eher überraschend.
Eben genau, Sie haben es angesprochen, nur wenige haben im Tessin je eine Burka gesehen, die man verbieten könnte. Worum ging es bei der Abstimmung tatsächlich?
Es ging bei der Abstimmung natürlich erstens um eine persönliche Profilierung des Herrn Geringelli, andererseits aber um eine Ausnutzung einer gewissen Fremdenfeindlichkeit, die wohl herrscht und die vielleicht mit realen Gegebenheiten zu tun hat. Grenznähe, Stichwort Grenzgängerinnen, Asylsuchende aus Italien und die jetzt genutzt wird, um eine Islamophobie, würde ich sagen, zu schüren und ein Problem zu instrumentalisieren und dazu noch zu behaupten, dass das mit Frauenbefreiung zu tun hat, was wahrscheinlich auch für verschiedene Leute tatsächlich gegriffen hat. Das müssten wir natürlich dann deutlich diskutieren und zu widerlegen versuchen.
Sie haben es angesprochen, neben den Argumenten der Verschwörungstheoretiker, die eine Islamisierung Europas vorsehen, haben sich auch Argumente der ultraliberalen Säkularisten um die Altstaatsrätin Marina Mazzoni haben beigetragen. Denn bei 65,4% muss man davon ausgehen, dass auch Linke Ja gesagt haben. Oder wie sehen Sie den Abstimmungskampf?
Es Selbstverständlich, ja, es scheint auch, das ist auch, sehen wir auch aus den Reaktionen, die wir jetzt noch bekommen auf unsere Stellungnahme hin. Es gibt viele Leute, die in dieser Abstimmung ein Signal sehen für die Frauenbefreiung. Man muss das sehr differenziert anschauen. Es hat sich ja zum Beispiel gezeigt in Frankreich, dass erstens das Burka-Verbot, das dort eingeführt wurde vor 2,5 Jahren, dass das nicht dazu geführt hat, dass jetzt tatsächlich viele Frauen in der Öffentlichkeit angehalten worden wären. Es hat aber andererseits dazu geführt, dass dann die Verhaftung einer Person, also eines Mannes konkret, dessen Frau mit Burka auf der Straße war und der sich dann dagegen gewehrt hat, dass ihr Gesicht hätte zeigen sollen. Das wurde wiederum instrumentalisiert von Seiten derjenigen, die sich wehren gegen Unterdrückung, gegen die herrschenden Verhältnisse in den Vororten. Also die Instrumentalisierung der Befreiung von Frauen ist leider ein bisschen auf allen Seiten zu beobachten. Und es ist aus unserer Sicht sehr schade, wenn hier nicht differenziert argumentiert wird, sondern wenn einerseits so getan wird, als wäre jede Frau, die ihr Gesicht verschleiert, eine unterdrückte Frau. Dem ist nicht so. Und das wäre andererseits eine Abstimmung wie diese, die sich um ein Phantom dreht, das nicht vorhanden ist, ein Beitrag zur Befreiung von Frauen. Es gäbe da sehr viel wichtigere Beiträge zu leisten.
Der Abstimmungskampf hat für Amnesty International wahrscheinlich erst jetzt begonnen, denn die Minarettgegner um den Nationalrat Walter Wobmann haben heute angekündigt, sie werden eine Initiative starten für ein schweizweites Vermummungsverbot. Wie stellt man sich bei Amnesty darauf ein?
Ja, es wird weiterhin unser Engagement brauchen gegen jede Form von Diskriminierung. Wir haben in ganz Europa übrigens eine Kampagne laufen von Amnesty her gegen Diskriminierung, weil das ist ja ein Phänomen, das leider nicht nur die Schweiz betrifft, aber leider jetzt auch die Schweiz nochmal deutlich betrifft. Es geht darum, die Mechanismen von Diskriminierung aufzuzeigen und vor allem auch aufzuzeigen, dass diejenigen Einschränkungen von Menschenrechten und Grundfreiheiten, die jetzt sich gegen eine kleine Bevölkerungsgruppe, eben die Muslime in der Schweiz und Musliminnen richten, dass diese Einschränkung der Grundfreiheiten sich morgen vielleicht dann gegen andere richtet. Also morgen vielleicht sind dann die Alten dran oder sind die Behinderten dran oder sind andere Minderheiten dran, wenn wir nicht durchsetzen können, dass Menschenrechte universell für alle gelten müssen und nur unter ganz konkreten Bedingungen und in ganz konkreten Fällen mit ganz konkreten Argumenten der Verhältnismäßigkeit eingeschränkt werden können, dann sind wir sehr stark auf dem Holzweg.
Bevor jetzt im Tessin das Tragen einer Burka illegal wird, muss ja das Bundesamt für Justiz abklären, ob ein entsprechendes Verbot gesetzeskonform ist. Anschließend muss das schweizerische Parlament darüber befinden. Wagen Sie eine Prognose?
Ja, wir gehen davon aus, dass das Bundesamt für Justiz hoffentlich die Nichtrechtmäßigkeit eines solchen Verbots im Tessin feststellen wird. Aber das ist eine ganz klare rechtliche Beurteilungsfrage. Und wir zählen dann natürlich auch auf das Parlament, dass das Parlament nicht zulassen wird, dass auf diese Weise unzulässig die Grundrechte eingeschränkt werden. Auch wenn es sich, noch einmal zu betonen, gar nicht um ein reales Problem handelt.
Sagt Stella Jäger von Amnesty International Schweiz.
Rabe Info 95,6.
Nach 12 Tagen Ausnahmezustand kehrte letzten Freitag vor dem Bundesamt für Migration BFM in Wabern wieder Normalität ein. Die etwa 200 syrischen Flüchtlinge brachen ihre Zelte ab. 12 Tage lang haben sie der Kälte getrotzt. Mit ihrem Protest forderten sie stabile Aufenthaltsbewilligungen und eine umgehende Behandlung aller syrischen Asylgesuche durch das Bundesamt für Migration BFM. Nach einer langen Verhandlung mit BFM-Chef Mario Gattiker sprachen sie von einem großen Erfolg.
وعلى أساس النقاش الذي تم اليوم والنتيجة التي توصلنا إليها اليوم في نهاية المفاوضات أثبتت أن اعتصامنا قد نجح.
Der Jubel der syrischen Flüchtlinge war groß, als Esamal Omer vor dem Bundesamt für Migration BFM die freudige Nachricht verkündete. Das BFM habe versprochen, bis Ende Jahr alle Asylgesuche zu behandeln, der Flüchtlinge, die im Camp anwesend waren. Ebenfalls behandeln will das BFM die Gesuche von syrischen Flüchtlingen, die vor 2010 Asyl beantragt haben. Alle anderen erhalten bis Ende nächstes Jahr eine Antwort. Dieses Angebot werteten die protestierenden Syrer und Syrerinnen als einen großen Erfolg. Während 12 Tagen seit dem 9. September haben sie der Kälte getrotzt und auf diesen Moment gewartet, erklärt Adnan Omar, einer der 5 Delegierten, die sich mehrmals mit dem BFM getroffen haben.
In our country there is war and the situation is very bad. We come as asylum in Switzerland, and a lot of people waiting a lot, very long time for answer from ODM to get answer.
In unserem Land ist Krieg. Die Situation ist sehr schlimm dort. Wir kamen deshalb als Flüchtlinge in die Schweiz. Viele von uns warten nun aber schon mehrere Jahre auf einen Asylentscheid. Doch kriegen wir einfach keine Antwort. Wir denken, dass wir gemäß der Schweizer Gesetze als Flüchtlinge anerkannt werden könnten. Wir sind hier, um eine Antwort einzufordern. Viele sind aber auch aus weiteren Gründen hier. Mit dem N-Ausweis ist es sehr schwierig, ein normales Leben in der Schweiz zu führen. Viele von uns haben keinen Zugang zu einer Arbeit oder zu einer Ausbildung. Wir haben es lange über andere Wege versucht, doch das BFM hat nie geantwortet.
Nach den erfolgreichen Verhandlungen mit dem BFM vom Freitag erfüllten die syrischen Flüchtlinge ihren Teil der Abmachung. Sie brachen ihre Zelte ab, rollten die Transparente ein und kehrten in ihre Asylheime zurück. Nach 1,5 Stunden erinnerte nur noch ein Stapel Matratzen und ein paar Palette an den Protest. Vor der Aktion kannten sie sich kaum. Organisiert wurde die Aktion über Facebook. Im Vorfeld gab es keine Sitzungen und es bestanden auch keine Kontakte zu unterstützenden Organisationen. Nur durch Zufall hat Margret Moser am ersten Abend den Protest entdeckt. Die langjährige Unterstützerin von Asylsuchenden reagierte sofort.
Also ich hatte den Eindruck, die waren überhaupt nicht darauf eingerichtet, hier zu übernachten. Die waren schon offenbar schon am Nachmittag da und haben gedacht, das gibt eine kleine Aktion. Aber die haben keine Antwort bekommen vom BFM, konnten ihre Anliegen nicht wirklich deponieren und haben dann beschlossen zu bleiben. Und weil ich eben auch viele Kinder gesehen habe, habe ich dann 3 Anrufe gemacht, eine Person vom Bleiberecht und 2 Pfarrern, um zu sagen, ja, hier sind über 200 Menschen mit quasi nichts, die wollen hier bleiben, die brauchen Unterstützung.
Gemeinsam mit anderen Einzelpersonen unterstützte Margret Moser das Camp bis zum Schluss. Täglich brachten solidarische Menschen Decken, Matten und Zelte vorbei. Es wurden Mahlzeiten gekocht und Kinder spendeten Spielsachen für die über 20 syrischen Kinder auf dem Camp. Eher zurückhaltend blieb jedoch die Parteinahme von Hilfswerken, Organisationen oder Parteien. Ein breit gestreuter Solidaritätsappell entfaltete auch nach Tagen kaum Wirkung. So entschlossen sich die syrischen Flüchtlinge, Organisationen kollektiv aufzusuchen und sie direkt auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Vergangenen Dienstag zogen rund 100 Personen von Wabern zum Hauptsitz des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Vor Ort erklärte ihnen der Kommunikationsverantwortliche Ewald Ackermann, warum es für Großorganisationen wie den Schweizerischen Gewerkschaftsbund schwierig sei, sich mit den Forderungen der syrischen Flüchtlinge zu solidarisieren.
Inwieweit eine Unterstützung von uns, eine Anregung an das BFM, mehr zu pressieren, mehr als appellativen Charakter haben kann, bezweifle ich angesichts einfach der administrativen, legislativen Verfassung des Landes. Was wir machen können, ist, dem BFM vielleicht einen Brief zu schreiben, aber das muss dann durch die Gremien gehen, nennt die Problematik ernst, macht vorwärts er blieb das, es geht hier um Menschenleben, das könnte drin liegen, muss aber bei uns in den Gremien sein.
Ähnlich antworteten auch andere Hilfswerke oder Parteien. Beat Meiner, der Chef der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, empfahl sogar, das Camp möglichst rasch zu räumen. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass sich die öffentliche Meinung gegen die Aktivisten richte, sagte Meiner gegenüber der Zeitung Der Bund. So blieben die syrischen Flüchtlinge mit ihrer Kritik weitgehend alleine. Ihr Hauptkritikpunkt: die Schweiz sei schnell bei der Vergabe von negativen Asylentscheiden, aber sehr langsam bei der Vergabe von positiven Entscheiden. Beeindruckenderweise blieben die Flüchtlinge standhaft und trotzten der Kälte und Nässe, erklärt die Unterstützerin Margret Moser.
Ich war vor allem sehr beeindruckt von ihrer absoluten Entschlossenheit, nicht wegzugehen, bevor sie eine Antwort bekommen, mit der sie leben können. Zum Teil waren es ja auch sehr widrige Umstände mit schlechtem Wetter, viel Regen, kalte Nächte. Und sie haben eine Geduld an den Tag gelegt, die mich außerordentlich beeindruckt hat.
Mit einer Strategie der Eskalation setzten die Flüchtlinge Druck auf. Nebst der Besetzung fand am 14. September in der Berner Innenstadt eine Demonstration mit 300 Personen statt. Daraufhin begannen 11 Protestierende einen unbefristeten Hungerstreik. Die Ambulanz wurde fast täglich auf das Camp gerufen und die Gemeinde Künitz wollte eingreifen wegen einer Meldung, die Kinder seien gefährdet. Daraufhin fand am letzten Freitag schließlich eine Einigung statt. Ob sich die Flüchtlinge zurechtfreuten, bleibt jedoch noch offen. Am Samstag kommunizierte das Bundesamt für Migration BFM unverbindlichere Ergebnisse der Gespräche. Die zugesicherte schnelle Behandlung der Asylgesuche sei nur möglich, wenn in der Zwischenzeit die Zahl der Asylgesuche nicht stark ansteige. Das Bleiberecht-Kollektiv und die Organisation Solidarité sans Frontières fordern nun die Veröffentlichung der Beschlüsse.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spar, Philipp Blanc und Karin Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Ralti, wünscht eine schöne Woche. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.